mal einsteigen in die Materie mit einem Zitat, das ich in der Zeitschrift Profil gefunden habe. Der Artikel heißt Traumberuf Hausfrau, ist aus Nummer 47 von 2011. Und da steht Folgendes: Jede zweite junge Österreicherin kann sich ein Leben als Hausfrau vorstellen. Ursache für die schleichende Reanimierung der Traditionsrolle ist jedoch kein neuer Konservativismus, sondern die Wirtschaftskrise, erschöpfte Emanzenmütter und das Versagen des Staats bei der Kinderbetreuung. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja mal eine interessante Auskunft. Was hier unter die Wirtschaftskrise gefasst wird, so schön neutral, ist ja der Sache nach nichts anderes, als dass es in unserer Gesellschaft ein anerkanntes Mittel kapitalistischer Unternehmen ist, wenn sie selbst in finanzielle Schwierigkeiten kommen, der Gewinn nicht mehr so fließt, wie er soll und muss, damit der Betrieb weitergeführt und der Kredit bedient werden kann. Dies in aller Regel an ihrer Belegschaft austragen, mit Lohnsenkungen, mit Entlassungen, mit Kurzarbeit und ähnlichen schönen Vorrichtungen, also den Leuten, die die Arbeit bisher gemacht haben, Teile ihres Lohns und ihres Lebensunterhalts streichen oder auch ganz. Offenkundig ist es so, dass ein Teil der Leute, die in der Zwangslage sich befinden, ihren Lebensunterhalt in der Arbeit für solche Unternehmen zu verdienen. Ein Teil dieser Leute werden so auf den Arbeitsmarkt entlassen. Ein Teil dieser Leute, das betrifft jetzt die hier angesprochene sogenannte Zielgruppe, stellt sich jetzt einfach mal eine andere Art und Weise der Organisation des eigenen Lebens vor. Was ist eigentlich der Unterschied, der wirkliche Unterschied dieser Feststellung zu der, die vor über 100 Jahren jetzt, mal schon fast mal so 140 oder 130, die damalige Frauenbewegung auf die Barrikaden gerufen hat mit der Forderung nach Gleichberechtigung der Frau und Emanzipation von den Zwängen der Familie und der Bornierung auf Kinder kriegen. Ökonomisch offenbar überhaupt keiner. Weil haargenau die gleiche Kalkulation von kapitalistischen Unternehmen, die damals schon Frauen und Männern in den unteren Lohnhierarchien das Leben schwer gemacht hat, herrscht weiter wie damals. Die Berechnungen, die angestellt werden, warum wer überhaupt in den Genuss eines solchen Arbeitsplatzes kommt und wer nicht, sei es jetzt Mann oder Frau, sind nach wie vor dieselben. Die Differenz liegt darin, dass damals gesagt wurde, das ist eine Bornierung, wenn Frauen darauf festgelegt sind, nur Frau und Mutter sein zu dürfen. Und heute wird haargenau die gleiche Bornierung als alternativer Lebensweg vorstellig gemacht, den man sich ja angeblich als Frau auch noch suchen könnte, wenn es die Umstände dann erlauben. Und der Artikel versäumt es übrigens auch nicht hinzuzufügen, das geht natürlich nur, wenn diese Frauen, die meinen, so kalkulieren zu können, dann einen Ernährer für ihre Familie finden, der tatsächlich in der Lage ist, mit seinem Lohn eine Familie zu ernähren. Und auch daran scheint sich in der Sache gar nichts Wesentliches geändert zu haben, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass die Bezahlung eines normalen durchschnittlichen Lohnempfängers hinreicht, nicht bloß diesen Menschen selber zu reproduzieren, sondern auch noch eine Familie plus Kinder. Die Rede soll also sein von den wirklichen und vermeintlichen Fortschritten, die in diesen 100 Jahren in dieser Frage gemacht worden sind und ein paar Argumente über die Gründe gesagt werden, warum sich auf der einen Seite so fürchterlich viel geändert zu haben scheint und auf der anderen Seite in den elementaren Fragen der kapitalistischen Rechnungsweise mit dem Lebensunterhalt und dem Lohn und den Leistungsanforderungen an die Leute so viel anscheinend gar nicht. Sodass sich ein bisschen die Frage aufdrängt, was hat eigentlich das eine mit dem anderen zu tun? Und hat vielleicht die Art und Weise, wie da in der Sache der Frau argumentiert und praktisch vorgegangen worden ist, auch ein bisschen was damit zu tun, was jetzt unterm Strich aus dem Ganzen rausgekommen ist? Das habe ich mir vorgenommen, heute mal zu versuchen. Wann immer ihr was nicht versteht, Einwände habt, das alles Unsinn findet oder eine Nachfrage habt, sagt Bescheid. Ich werde nach dem ersten Teil, den ich da erläutern will, eine kleine Pause machen. Vielleicht kann man da ja schon in die Diskussion einsteigen. Was ja offensichtlich ist, das muss man ja nicht betonen, die offensichtliche Differenz zwischen damals wie heute ist die, dass die Frau als gleichberechtigtes Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft besondere Anerkennung und Betreuung erfährt. Es gibt, bei uns ist das jedenfalls so, ich vermute mal, dass es in Österreich nicht viel anders ist, überall Gleichstellungsbeauftragte, es gibt Quotenregelungen, es gibt Frauenbeauftragte, also lauter institutionelle Funktionen, die nichts anderes bezwecken und im Sinn haben, als der Frau dabei zu helfen, in der Berufswelt ihrem Mann zu stehen oder ihre Frau, je nachdem. Und es ist ja sogar so, dass in der Wissenschaft ein ganzer eigener Forschungs- und Lehrzweig in den letzten 20 Jahren entstanden ist, der sich mit überhaupt gar keiner anderen Frage mehr beschäftigt, als der, wie eigentlich welches Geschlecht in welchen ökonomischen und sozialen Beziehungen vorkommt und warum. Also das Problem, der Mangel, den Frauen damals hatten, als sie sich an Straßenlaternen gekettet haben, der Mangel, dass nicht alle Welt anerkennen würde, dass Frauen eine Sondergruppe sind, für die es einen eigenen Betreuungsbedarf benötigt. Das hat sich wirklich geändert, das ist so. Und das ist sogar in solcher extremen Weise so, dass diese Anerkennung sich völlig freigemacht hat von der Frage, was eigentlich da im Einzelnen genau anerkannt werden soll und was nicht. Die Interessen und Anliegen, die im Namen der Frau vorgetragen werden, sind absolut disparat. Zum Teil widersprechen sie sich sogar. Mehr Vorstandsposten sollen an Frauen vergeben werden. Sie brauchen eigene Parkplätze. Es braucht gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Es braucht mehr Kindergärten. Aber bei uns zum Beispiel braucht es in Ergänzung dazu auch eine Unterstützung von Frauen, die sich entschieden haben, lieber zu Hause zu bleiben und Kinder großzuziehen. Alles, was dort jeweils an verschiedensten Maßnahmen und Forderungen aufgestellt werden, wird im Namen der Frau vorgetragen. Und bei all diesen Fragen soll es sich quasi um Unterfälle eines gemeinsamen Interesses dieses speziellen Kollektivs handeln. Und da ist ja mal die Frage berechtigt, gibt es dieses Kollektiv eigentlich überhaupt? Naja, das kann man schon sagen, in aller Regel sieht man Leuten an, ob sie ein Mann oder eine Frau sind, also in diesem billigen Sinne kann man sagen, da gibt es den Unterschied. Aber ein gesellschaftliches Kollektiv in dem Sinne, dass man jetzt sagt, alle der einen und der anderen, die der einen oder der anderen Gruppe angehören, sind von den gleichen Sachverhalten betroffen, sind von den gleichen Schwierigkeiten, mit den gleichen Schwierigkeiten, den gleichen Problemen konfrontiert und haben deswegen sogar ein gleiches Interesse, da würde ich erstmal sagen, davon ist hinten bis vorne nichts zu sehen. Irgendwelche bestimmten, das will ich im Folgenden auch versuchen zu zeigen, irgendwelche bestimmten inhaltlich gemeinsamen Anliegen von Frauen lassen sich aus dieser Behauptung, es gibt dieses Kollektiv, das hat eigene Rechte und Interessen und in dem Namen wird jetzt munter gefordert und Maßnahmen ergriffen. Dieses Kollektiv zeichnet sich gerade dazu aus, dass es die Frauen zusammenfasst zu einem Kollektiv ganz jenseits der besonderen Lagen, in denen sie sich sozial, ökonomisch, gesellschaftlich befinden. Na klar, das weiß jeder, dass eine alleinerziehende Mutter auf Hartz IV was ganz anderes nötig hat für die Bewältigung ihres Lebens als eine Karrierefrau, die ihr Jura-Examen mit 1 gemacht hat und jetzt keinen Posten bei BP bekommt. Dass da streng genommen in der Lage dieser beiden nichts Gemeinsames ist, ist ebenso klar, wie dass beide ganz unterschiedliche Betreuungsmaßnahmen brauchen. Die eine braucht halt einen Kindergarten und finanzielle Unterstützung, damit sie es überhaupt schafft, mit ihrem Geld ihre Familie durchzubringen. Und die andere braucht eine Quotenregelung oder auch nicht, da scheiden sich ja die Geister, damit sie zu dem Aufstieg gerechterweise kommt, den sie sich durch ihr Examen verdient hat.